Stell dir mal ein Leben vor, ohne ein Flugzeug, das dich in den Urlaub bringt. Ohne ein Auto, das dich zum Einkaufen fährt. Ohne Radio und Fernsehen, das dich unterhält. Ohne einen PC, an dem du arbeiten kannst. Ohne ein Smartphone, das wir als Taschenlampe benutzen können. Schwierig, oder? Es ist schwierig, sich das vorzustellen. Vor ein paar Jahren war das alles noch nicht möglich. Wir leben in einer Welt, die sich rasant verändert. Und nicht nur die Welt verändert sich, sondern auch die Werte in der Welt verändern sich. Ich mache euch ein Beispiel. Meine Großeltern, die sind in der Nachkriegszeit-Generation aufgewachsen. Und bei ihnen haben sich sehr starke materialistische Werte entwickelt. Also Vermögen und Besitztum war was sehr Wertvolles für sie, weil sie aus einer Zeit von Mangel herauskamen. Und schon eine Generation später, bei den Kindern, die in dem Wohlstand aufgewachsen sind, und spätestens noch eine Generation später bei mir, hat sich dieses Wertesystem verändert und ist hin dazu tendiert zu einer Selbstverwirklichung. Heute arbeiten jüngere Leute, auch ältere, nur noch 80%, weil sie sagen, sie wollen mehr vom Leben haben. Damals war das unvorstellbar. Also wir leben in einer Welt, die sich rasant verändert und in einer Welt, in der sich eine Werteentwicklung rasant vorandreht. Und in dieser Welt stehen wir vor einem Dilemma. Wie verhalten wir uns in dieser sich rasant verändernden Welt? Es gibt eine Möglichkeit, dass wir sagen, naja, also wir schotten uns einfach ab. Wir wollen diese neuen Trends, diese neuen Maßstäbe, diese neuen Werte, die wollen wir alle gar nicht. Und wir schotten uns einfach davon ab. Das nenne ich dann eher so die Igel-Taktik. Oder wir igeln uns ein. Aber wir können auch ganz anders reagieren. Wir können uns auch absorbieren lassen von dieser Welt. Wir können auch dieser Welt gleich werden. Und das nenne ich dann eher so den Chamäleon-Effekt. Das Chamäleon passt sich so weit an, bis man es gar nicht mehr wahrnehmen kann. Passen wir uns so weit an, dass man uns nicht mehr wahrnehmen kann? Uns nicht mehr wahrnehmen kann als Christen? In diesem Dilemma stehen wir. Und wir müssen uns überlegen, wie verhalten wir uns, wenn sich diese Werte, wenn sich diese Trends, wenn sich diese Maßstäbe verändern in dieser Welt. Und ich glaube, wir brauchen die Mitte. Wenn wir in der Mitte sind, dann schaffen wir es, relevant zu leben. Relevant zu leben in dieser Welt, damit wir einen Einfluss auf diese Welt haben können, dass wir sie erreichen können mit dem Evangelium. Und wir wollen in dieser Serie das Leben von Daniel anschauen, der das auf eine brillante Art und Weise geschafft hat, in einer Welt, in der sich einiges für ihn verändert hat, relevant zu bleiben und Einfluss zu nehmen. Dieser Daniel war ein junger Mann und er lebte in Jerusalem. Und er war kurz davor, in die damalige Kanti zu kommen. Und da konnten nur die Schlauen und Intelligenten hin. Aber dann passierte ein Ereignis, das sein Leben veränderte. Jerusalem wurde angegriffen von den Babyloniern. Und dieser König Nebukadnezar mit seiner starken Macht hat Jerusalem besiegt. Und dieser König hat sich überlegt, ja, was mache ich denn jetzt mit diesem Volk, das ich besiegt habe? Und mit den anderen Völkern, die er auch noch besiegt hat. Ihm war klar, ich will von diesen Völkern profitieren. Und ich will die nutzen und die sollen mir folgen. Aber wenn ich die alle mit nach Babylon nehme, ja, da geht Chaos, die werden mir nie folgen. Also hat er sich einen Plan gemacht. Und er lautet es so. Und der König sprach zu Aschpenas, seinem obersten Kämmerer. Er sollte einige von den Israeliten auswählen, und zwar von königlichem Stamm und von edler Herkunft, junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, begabt, weise, klug und verständig wären, also fähig, an des Königs Hof zu dienen. Und er sollte sie in der Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichten lassen. Der König hat also gesagt, hey, ich nehme erstmal die Gebildeten, die gut ausgebildeten, wenigen und bring sie zu mir. Und dort werde ich sie unterrichten. Ich werde ihnen neue Werte, neue Maßstäbe und eine neue Sprache erlernen. Und dann, Jahre später, kann ich die Arbeiter und die geringen Leute holen und kann sie von ihnen profitieren, weil sie von denen, die ausgebildet wurden, angeleitet werden. Aber die, die ausgebildet wurden, haben die Werte verinnerlicht von den Babyloniern. Ein guter Plan und auch ein erfolgreicher Plan. Und das ist die Ausgangslage, in der sich Daniel und seine Freunde, die nach Babylon gebracht werden, befinden. Und die Frage ist, wie verhält sich jetzt Daniel und seine Freunde? Lassen sie sich absorbieren von dieser neuen Welt oder schotten sie sich ab? Was wird passieren? Wie verhalten sie sich in diesem Dilemma? Und das Erste, was passiert, ist die Veränderung von ihren Namen. Und der oberste Kämmerer gab ihnen andere Namen und nannte Daniel Belshazzar und Hanania Schadrach und Michael Meschach und Asaja Abednego. Also die bekommen neue Namen. Und wisst ihr, Namen haben Bedeutung. Kennst du die Bedeutung von deinem Namen? Als wir unsere erste Tochter bekommen haben, haben wir sie Jemima Avelana Speck genannt. Also auf Speck hatten wir jetzt nicht mehr so viel Einfluss. Aber wir haben uns überlegt, welche Namen geben wir ihr. Und Jemima ist eine Tochter von Hiob. Und wir waren fasziniert von dieser Hiob-Geschichte, der trotz dem ganzen Leid in seinem Leben immer noch treu zu Gott gestanden ist. Und das wollten wir mitgeben. Und Avelana ist ein afrikanischer Name, weil sie in Afrika gezeugt wurde. Und Avelana bedeutet, Ave heißt Gott ist gut. Und das ist ein Grundgedanken, wollten wir mit auf den Weg geben, für ihr Leben, in ihrem Namen verankern, dass Gott gut ist. Hey, kennst du die Bedeutung von deinem Namen? Wir alle haben Namen, ob wir sie jetzt reflektieren oder nicht. Aber was entscheidend ist für dein Leben, ist der Name, den du dir in deinem Herzen und in deinem Verstand gegeben hast. Welcher Name gibst du dir selbst? Also vielleicht bist du früher in der Schule gehänselt worden, geärgert worden und sie haben dich dick genannt oder dumm genannt und du nimmst dieses Kindheitsetikett mit. Oder vielleicht lässt du dich prägen von Umständen, von einer Scheidung, von einer Krankheit, von einem Bankrott, das deine Identität, das wer du bist, bestimmt. Oder vielleicht lässt du dich definieren über deine Beziehung und du sagst, hey, ich bin ein Ehemann. Oder du sagst, ich bin ein Ex. Oder du sagst, hey, ich bin ein Scheidungskind. Oder du sagst, ich bin ein Chef, ich bin ein Arbeiter. Lässt du dich und deinen Namen von deinen Umständen bestimmen? Entscheidend ist es, welchen Namen du dir in deinem Herzen und in deinem Verstand geben kannst. Weil das, was du glaubst, bestimmt, was du lebst. Das, was du über dich glaubst, bestimmt, was du lebst. Lass mich den Punkt nochmal anders erklären. Dieser Stuhl hier, der steht dafür, wer du bist. Also, welchen Namen du dir gibst, welche Werte du hast, wer du bist. Und dieser Stuhl steht für deine Beziehung. Sind die gesund, sind die ungesund, mit wem du in Beziehung bist. Und dieser Stuhl steht dafür, was du tust. Wie lebst du? Dieser Stuhl, wer du bist, hat Einfluss auf die zwei anderen. Dieser Stuhl bestimmt, wie deine Beziehungen aussehen und wie und was du tust. Wer du im Inneren bist, beeinflusst deine Beziehung und das, was du tust. Und deshalb war es verständlich, dass das Erste, was diese neue Welt, in die Daniel gebracht wurde, versucht mit ihnen zu tun, sie greift hier an diesem Stuhl an und sie gibt ihnen neue Namen, weil sie verändern wollen, wer sie sind, damit sie ihre Beziehungen und ihr Handeln ändern. Daniel heißt, Gott ist mein Richter. Und er wird umgenannt in Belshazzar. Bel schützt sein Leben. Bel ist ein babylonischer Gott. Oder Hanania, der Herr erzeigt Gnade, wird umgenannt in Schadrach, Befehl, Akkus, einen Mondgott. Also Gott wird ausgetauscht durch einen babylonischen Gott. Michael, wer ist wie Gott? Meshach, wer ist, was Akku ist? Asaja, der Herr ist meine Hilfe. Abednego, Knecht des Nego. Nego ist wiederum ein anderer babylonischer Gott. Also die erste Veränderung findet hier statt, bei Daniel und seinen Freunden, bei dem, wer sie sind. Und diese neue Welt versucht sie in diese Richtung zu ziehen, zu absorbieren, dass sie ihr gleich werden, sich anpassen. Weil sie wissen, wenn sie das tun, dann verändern sie auch die Beziehungen und das, was sie tun werden. Und was ist unser natürlicher Reflex? Unser natürlicher Reflex ist genau das, in die andere Richtung zu laufen. Aber Daniel schafft es, auf eine brillante Art und Weise in der Mitte zu bleiben und schafft es, relevant zu bleiben. Hey, meine Frage an dich ist, hey, welchen Namen gibst du dir selbst? Welche Namen versuchen die Welt um dich herum dir zu geben? Welche geheimen Namen hängen deinem Namen an, wie so ein Kaugummi unter der Schulsohle? Welchen Namen gibst du dir selbst? Weil das, was du glaubst, wirst du leben. Und als Daniel an dem Punkt verändert wird, geht es sofort weiter zu diesem Punkt. Was tut er? Weil der König Nebukadnezar sagt, all die Gefangenen sollen von der königlichen Tafel essen und den königlichen Wein trinken. Also vom Buffet des Königs. Und jetzt denkst du vielleicht, was ist denn daran schlimm? Ist doch mega großzügig, das leckere Essen zu genießen. Was für ein genialer König war das. Aber das war ein Verbot für die Israeliten, weil es widersprach den Essensregeln der Israeliten damals. Und dieses Essen wurde auch den Göttern von Babylon geweiht und gewidmet. Also Daniel stand in dem Dilemma. Was mache ich? Schotte ich mich ab, ziehe ich mich zurück, igel ich mich ein oder lasse ich mich absorbieren und passe mich an? Schaut euch diesen genialen Vers an, was Daniel tut. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit dem Wein, den dieser trank, nicht unrein machen wollte. Daniel wird hier angegriffen oder er wird hier auf die Probe gestellt. Und was macht Daniel? Er überlegt nicht hier, sondern er geht zurück zu dem Stuhl. Er nahm sich in seinem Herzen vor. In seinem Inneren hat er eine Entscheidung getroffen, die dann sein Tun beeinflussen. Weil er wusste, wer er ist, wusste er, wie er auf das königliche Buffet reagieren muss. Weil er wusste, wer er ist, wusste er, wie er reagieren soll. Hey, weißt du, wer du bist? Weißt du, was deine Werte sind? Wer willst du sein? Hast du dir die Frage schon mal gestellt? Wer will ich sein? Welche Werte habe ich? Wisst ihr, viele Menschen entscheiden hier anders. Sie überlegen, ja, was tue ich und wie lebe ich meine Beziehung und bewegen sich immer an diesen zwei Stühlen hin und her und verbringen viel Zeit damit. Aber sie lösen dort nichts, weil sie an dem Stuhl hier nichts lösen. Weil sie sich nicht fragen, wer bin ich? Was sind meine Werte? Wo will ich hin? Es ist entscheidend, dass du an diesem Stuhl arbeitest und weißt, wer will ich sein und welche Werte will ich haben. Ich will euch von einem Buch erzählen, von einer Krankenschwester. Und diese Krankenschwester ist auf einer Station, wo die Menschen nur noch 12 Wochen zu leben haben. Und die fragt die Patienten dann, hey, was ist das, was ihr in eurem Leben am meisten bereut, in eurem Leben am meisten bedauert? Und die Nummer 2 von all den Antworten lautet so: Ich wünschte, ich hätte nicht so hart gearbeitet. Hat eigentlich wenigstens mit dem Thema zu tun. Ich wollte euch das einfach nur mal zeigen. 100% von den Männern antworten genau so. Und ungefähr 80% von den Frauen, weil sie realisieren, ich habe meine Zeit mit meinem Partner eingetauscht. Ich habe meine Zeit mit meinen Kindern eingetauscht. Nummer 1, um das es mir wirklich geht, ist, ich wünschte, ich hätte den Mut, ein Leben zu leben, das mir selbst treu ist. Nicht das Leben, das andere von mir erwarten. Wenn du nicht weißt, wer du bist, wenn du nicht geklärt hast, was deine Werte sind, dann wirst du das Leben leben, das andere von dir erwarten. Dann wirst du die Werte von anderen erleben. Du wirst in eine Form gepresst von anderen. Aber wenn du weißt, wer du bist, dann kannst du mutige Entscheidungen in deinem Leben treffen. Wenn du deine Werte kennst, dann kannst du deine Werte leben. Hey, weißt du, wer du bist und kennst du deine Werte? Wenn ich dich jetzt fragen würde, wenn ich mit dem Mikrofon bei dir vorbeikommen würde und frage, hey, sag mir mal deine Werte, könntest du mir sie sagen? Wenn du deine Werte nicht kennst, dann kannst du sie auch nicht leben. Wenn du deine Werte nicht kennst, kannst du sie nicht leben. Daniel wusste, wer er ist und deshalb wusste er auch, was er leben möchte. Wir müssen unsere Werte kennen. Und als Christen gehen wir an dem Punkt sogar noch weiter und sagen, ja, wir wollen unsere Werte eigentlich nicht alleine bestimmen, sondern wir wollen sie bestimmen lassen von Gott. Wir wollen uns anschauen, was für Werte gibt in uns die Bibel vor, die wir leben sollen. Wir müssen unsere Werteanschauung von einer Wortanschauung bekommen. Wir wollen unsere Werte von der Bibel bestimmen lassen, von Gott bestimmen lassen. Und ich habe das getan, ich habe das gemacht. Ich habe mir überlegt, hey, welche Werte möchte ich leben? Welche Werte möchte Gott, dass ich sie lebe? Meine sehen so aus: Demut, Großzügigkeit, Ehrlichkeit und Liebe. Liebe ist mir das Allerwichtigste. Hey, jetzt könnt ihr mich festnageln, immer wenn ihr mich seht und da müsstest du noch ein bisschen arbeiten. Aber wisst ihr was, das bringt mir was. Und wisst ihr, was ich realisiert habe? Ich lese mir die alle 2 Wochen wieder durch und wieder, weil ich habe realisiert, wenn ich sie parat habe, wenn ich sie verinnerlicht habe, dann kann ich sie erst leben. Erst wenn ich sie weiß, wenn ich sie immer wieder sehe, dann kann ich sie leben, dann kann ich reflektieren, ob ich sie auch wirklich lebe. Du musst deine Werte kennen, um sie zu leben. Kennst du deine Werte? Daniel hat seine Werte gekannt. Und deshalb handelt er. Und er handelt so auf diese Einladung vom König. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit dem Wein, den dieser trank, nicht unrein machen wollte. Und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Daniel formuliert eine Bitte. Keine Anforderung, oder? Der hätte auch sagen können, hey, die Wahrheit ist, ich darf das alles nicht essen und ich werde es nie machen. Und nein, er formuliert eine Bitte und fragt, ob das irgendwie möglich ist, dass er sich nicht unrein machen muss. Und das finde ich eine sehr spannende Haltung, wie Daniel es schafft, relevant zu leben, indem er eine Bitte formuliert. Und ich habe mir überlegt, hey, wie kann ich das nutzen, um mit den Menschen, mit denen ich in Beziehung bin, mit denen ich zu tun habe, wie kann ich das nutzen, um mit den Menschen relevant zu leben, auch wenn sie andere Weltanschauungen haben, auch wenn sie andere Werte vertreten, auch wenn sie aus einer anderen Kultur kommen. Daniel handelt in Liebe. Und ich habe mir versucht, daraus einen Satz zu machen und versucht, mich vorzubereiten auf Situationen, in denen ich auf andere Anschauungen treffe, in denen ich auf andere Einstellungen treffe. Und ich habe mir diesen Satz zurechtgelegt. Wahrheit ohne Gnade ist gemein. Oder wenn ich denke, das ist falsch, was die anderen machen, dann kann ich sagen, nee, das stimmt nicht, so und so. Aber wenn ich nicht gnädig bin dabei, dann ist das einfach nur gemein und bringt der Person überhaupt nichts. Gnade ohne Wahrheit ist bedeutungslos, oder? Ich brauche nicht gnädig sein und ohne Wahrheit, dann kann ich es auch gleich lassen. Aber Wahrheit und Gnade gemeinsam sind der Schlüssel für ein relevantes Leben. Gnade und Wahrheit gemeinsam. Schauen wir mal an, ob Daniel Erfolg hatte mit diesem Weg. Am Anfang sieht es so aus, dass Daniel keinen Erfolg hätte, weil der Kämmerer sagt, nee, hey, ich kann euch nicht einfach anderes Essen geben. Nachher seht ihr schmächtig aus und dünn. Und was sagt dann der König? Der König wird mich umbringen, wenn er euch so seht. Ich bin verantwortlich für euch. Das kann ich auf keinen Fall machen. Und Daniel schlägt ihm vor, hey, lass mich doch einen Test machen. 10 Tage. Lass es uns 10 Tage testen. Und Folgendes passiert. Und nach 10 Tagen sahen sie schöner und kräftiger aus als alle jungen Leute, die von des Königs Speise aßen. Da tat der Aufseher die königliche Speise und den Wein weg, die für sie bestimmt waren, und gab ihnen Gemüse. Wollt ihr gut aussehen? Gemüse. Daniel hatte Erfolg mit dem. Wisst ihr, wenn wir in so einem Dilemma stehen, wenn wir in dieser Welt aufwachsen, die sich rasant verändert, wo sich die Werte verändern, wo es immer wieder neue Trends gibt, dann werden wir in diesem Dilemma stehen. Und dann ist die Frage, wie werden wir uns entscheiden? In welche Richtung zieht es uns? Wir müssen in der Mitte bleiben. Wir müssen lernen von Daniel, relevant zu leben. Daniel hat es in diesem Test, in dem er ausgesetzt war, geschafft, auch dem Druck dieser verschiedenen Trends und unterschiedlichen Werte standzuhalten. Und das müssen wir auch. Und dann führt es zu diesem hier. Und als die Zeit um war, die der König bestimmt hatte, dass sie danach vor ihm gebracht werden sollten, brachte sie der oberste Kämmerer von Nebukadnezar. Und der König redete mit ihnen, und es wurde unter allen niemand gefunden, der Daniel, Hanania, Michael und Asaja gleich war. Und sie wurden des Königs Diener. Daniel hat sich so verhalten, dass er in eine relevante Position kommt, in eine Position, wo er Einfluss nehmen kann, auf die Welt um ihn herum. Und das Entscheidende war, dass Daniel wusste, wer er ist. Er wusste, wie sein Name lautet. Er wusste, was seine Werte sind. Und dann hat er anfangen können, danach zu leben. Der Schlüssel liegt hier. Du musst deine Werte kennen, um sie zu leben. Was sind deine 4 bis 5 Werte? Heute Abend, bevor du ins Bett gehst, nimmst du dir einen Zettel und schreibst sie auf. 4 bis 5 Werte oder 6 oder 7, egal. Schreib deine Werte auf und gib sie jemand, der eng mit dir unterwegs ist. Und dann schau mal die nächste Woche, hey, lebe ich denn diese Werte? Und du wirst realisieren, wenn du deine Werte kennst, wird es bestimmen, wie du lebst. Nur wenn du deine Werte kennst, kannst du sie leben. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, hab du Dank dafür, dass du uns begegnest, dass du uns einen Namen schenkst und nicht die Welt um uns herum. Danke, dass du uns Werte schenkst und nicht die Welt um uns herum. Und ich möchte dich bitten, dass wir mit offenen Ohren wirklich hören konnten, welche Werte du möchtest, dass wir leben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder darauf aufmerksam machst, wo wir diese Werte besser leben können, damit wir relevant werden, damit wir relevant in dieser Welt werden. Herr Jesus, vielen Dank, dass du uns diese Werte schenkst. Und ich bitte dich,